Wie passt dein persönlicher Kaffee und E-Commerce zusammen? Prinzipiell gar nicht, aber wahrscheinlich für diese Podcast-Folge extrem gut. Warum sage ich das? Wir sprechen heute mit Sebastian Groth von Alrighty aus Deutschland, wie er sein Kaffee-Startup aufgebaut hat, welche Learnings er anderen mitgeben würde und was Kaffee eigentlich so besonders macht, auch bezüglich E-Commerce und dem stationären Handel. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts. Es folgt eine Werbeeinschaltung. Du willst mit deinem Business mehr Reichweite, mehr Kunden und mehr Umsatz? Dann starte jetzt bei eBay, einer der größten Online-Marktplätze weltweit mit 134 Millionen Käuferinnen und Käufer. Mit dem eBay-Durchstarterprogramm geht dein Einstieg bei eBay schnell, unkompliziert und sogar kostenfrei. 3 Monate zahlst du weder Verkaufsprovision noch Einstellgebühren. Du startest ohne Risiko und bekommst zudem umfassende Unterstützung von eBay-Expertinnen und Experten. Dich erwarten Step-by-Step-Anleitungen, wie du deine ersten Produkte einstellst, bis hin zu Tipps rund um Kundenservice, Versand, Zahlungen und Co. Lege jetzt los und hol dir den Support, den du brauchst. Alle Infos findest du auf ebay.de/durchstarten. Werbung Ende. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mein Name ist Thomas Liskowski und ihr hört euren liebsten Lieblings-E-Commerce-Podcast, den E-Commerce Inspiration Podcast. Heute zu Gast der liebe Sebastian von Alrighty. Sebastian, extrem schön, dass du dich heute vor den Laptop gesetzt hast, um mit mir das Remote aufzunehmen. Vielen Dank, dass du dabei bist.
Hi Thomas, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich heute, ein bisschen Zeit mit dir, mit euch zu verbringen.
Ausgezeichnet. Ich sage nicht insbesondere, dass wir remote mehr oder weniger dabei sind, weil der Sebastian ist aus Deutschland. Dementsprechend ist es für uns dann immer auch eine große Ehre, dass wir da auch remote die Möglichkeit haben, da ein paar Leute zu interviewen und da ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken. Ganz besonders, wie es auch bei uns im Nachbarland vonstatten geht. Man spekuliert ja immer ein bisschen, um sich ein bisschen was von Deutschland abzuschauen, was man vielleicht in Österreich übertragen könnte. Es ist wie der große Bruder, der sozusagen einmal die Schule, die 2 Jahre Schule voraus ist und wir jetzt im Nachhinein viel davon lernen dürfen. Deswegen, Sebastian, bevor ich dich jetzt großartig beschreibe, was du so in deinem Leben schon erreicht hast, würde ich sagen, ich spiele den Ball einfach mal zu dir und ich glaube, Ball ist schon ein super Stichwort für dich. Wer bist du, was machst du und wie bist du hierher gekommen?
Okay, klar, gerne. Dann nehme ich den Ball direkt auf, aber da komme ich gleich zu. Ich bin aktuell in Köln. Das ist mein Lebensmittelpunkt hier. Ich bin 43 Jahre alt, habe eine Familie mit 3 Kindern. Falls Geräusche im Hintergrund sind, das sind die Apps, die ich nicht abstellen konnte, dann sind es meine Kids hier. Ich pendel nach München. Alle 2 Wochen, 3 Tage, da ist unsere Rösterei. Du hast es gerade im Intro gesagt. Mein Name ist Sebastian Groth. Ich bin Geschäftsführer der Alrighty Care Trade Coffee in München, eine Rösterei. Wir machen das zu 4 zusammen. Ich habe 3 Geschäftsführerkollegen, die mitgegründet haben. Und genau, das ist so das, was ich aktuell mache. Und wenn wir vorne anfangen und den Ball, den du mir zugespielt hast, ich war mal Fußballprofi. Ich glaube, es gibt super viele, die das als Ziel für sich ausrufen in der Jugend. Und dann spricht man immer davon, dass man sehr viel verpasst hat oder aufgegeben hat. Das ist überhaupt nicht so. Die Zeit hat mich super viel gelehrt und hat eine Basis für ganz, ganz viel gelegt. Früh professionell zu arbeiten mit unterschiedlichen Altersgruppen, mit unterschiedlichen Backgrounds, als Team zu arbeiten, obwohl man irgendwie auch Konkurrent um den Platz ist. Und ja, am Ende, ich habe es immer mal nachgeguckt, ich glaube, da gehört man zu den 0,1% der Leute, die dieses Ziel haben, die das hinkriegen, das ist super. Ich gehörte dann zu den 0,000001, die nach 3 Jahren einfach wieder aufgehört haben, weil ich es nicht bis dahin geschafft habe, wo ich für mich dann mein Niveau gehabt hätte, wo ich sage, das mache ich mein Leben lang, also bis 35. Und es zieht sich so ein bisschen durch bei mir. Also ich habe für den VfL Bochum gespielt und den KFC Uerdingen. Es war Drittliga-Fußball, professionell arbeiten, semi-professionell verdienen. Und es zieht sich so ein bisschen durch bei mir, dass ich immer eigentlich so 2 Standbeine habe und irgendwie so einen Plan B vielleicht, wenn man das so nennen möchte. Ich habe parallel, nachdem ich das Abitur gemacht habe und die Fußballerkarriere gemacht habe, an der Fernuniversität in Hagen studiert, habe da Wirtschaftswissenschaften studiert, weil das eine sind die Kopfbälle und das andere ist so ein bisschen was fürs Köpfchen halt zu machen. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Zumindest war es für mich wichtig. Und so habe ich das parallel gemacht, weil ich für mich immer sagen wollte, mit meinen Buddies, mit denen ich in der Schule war, die jetzt studieren, ich wollte immer so auf einem Level sein. Deshalb war für mich die Wahrnehmung, ich studiere und spiele nebenbei Fußball. Mhm. Das war so ein bisschen mein Mindset. Und genau, das habe ich gemacht. Dann ging es mit der Fußballkarriere zu Ende. Da war ich 23 und da begräbt man schon einen Traum, egal ob das aktiv beendet worden ist oder durch eine Verletzung, wie es bei ganz vielen meiner Kollegen war. Und dann brauchte ich für mich so Zerstreuung. Und da bin ich nach Tokio gegangen, war fast ein Jahr in Tokio und habe für Sportmarketingagenturen gearbeitet, so die erste Summer of Soccer Tour für Bayern München und den Hamburger SV in Japan mit organisiert. Also bin dem Fußball da ein bisschen treu geblieben, aber ich war vor allen Dingen da, um Zerstreuung zu kriegen und andere Blickwinkel auf Kulturen, was zu erleben und das, was vielleicht andere in so einem Gap Year gemacht haben, habe ich dann halt nach meiner Fußballkarriere gemacht und habe mich dann nochmal, als ich zurückgekommen bin, wo dann der Fußball weg war, die Fan-Uni nur noch da war, wo man zu dem Zeitpunkt, da gab es noch nicht so viele Community-Gruppen etc., da wird man im wahrsten Sinne des Wortes asozial, weil man halt zu Hause auf der Couch oder im Bett liegt und lernt. Und da habe ich gesagt, das kann es nicht sein, Fußball ist weg, ich melde mich an einer normalen Uni an und habe an einer kleinen Privatuni zu Ende studiert und war nochmal ein Jahr in Australien, habe da ein Study Abroad Year gemacht, für General Electric nochmal gearbeitet in Australien und genau, dann bin ich zurückgekommen und habe meinen Abschluss gemacht und das war so die Vorperiode zum wirklichen Arbeiten, würde ich sagen. Genau.
Bin sehr gespannt, wie jetzt die Transition zum Kaffee kommt.
Da ist noch ein bisschen was zwischendrin passiert, um ehrlich zu sein, ich bin ja 43, also da habe ich ja noch ein bisschen was zu erzählen. Nachdem ich dann zurück war, war für mich so, ich wollte unbedingt im Marketing arbeiten, ich wollte was mit Sport kombiniert machen und von außen war das für mich damals Coca-Cola. Und da habe ich mich auf ein Trainee-Programm beworben, habe das Trainee-Programm bekommen bei der Coca-Cola Company. Das ist die direkte Tochter aus Atlanta. Und da war ich in Berlin für 15 Jahre, habe teils Vertrieb gemacht, aber klassisch Brandmanagement gelernt. Und das zuerst für den deutschen Markt. Da habe ich Marken betreut wie Apollinaris, Vio Mineralwasser, Fanta, Metzmix, Sprite, Coke Zero. Das kennen vielleicht einige, obwohl in Österreich liegt es nicht. Da haben wir mit Manuel Neuer so Kampagne gemacht. Vielleicht bin ich ja gar nicht, sondern Manuel Neuer, das hat in Deutschland sehr resoniert zu der Zeit. Das war super. In Österreich hat David Alaba super viele Sachen gemacht für Coke. Also von daher war es ein bisschen anders gestellt, für die, die es nicht kennen. Und genau, am Ende, wenn man das bei Coke ganz gut macht, dann darf man den Holy Grail nehmen, die Marke Coca-Cola, die habe ich dann mitbetreut für Deutschland und dann 5 Jahre für Europa. Es war ein Setup, das hieß Western Europe, also alles, was so über uns liegt, im Westen und ein bisschen südlich von uns. Und ich glaube, so was mich da am meisten geprägt hat, neben dem interkulturellen Arbeiten, wo man merkt, so Intercultural Studies 101, was man in Australien gelernt hat, ist das eine. Das andere ist, wenn man dann wirklich mit unterschiedlichen Nationen, Kulturen zusammenarbeitet und hinter Stereotypen blicken kann. Ich glaube, da habe ich super viel mitnehmen dürfen. Es war eine tolle Zeit. Und rein im Marketing, glaube ich, war für mich am prägendsten und auch am prägendsten dann für das, was ich heute mache, dass da durfte ich 2 Projekte machen. Das eine war wirklich so eine Art Entrepreneurship, also innerhalb des Unternehmens ein kleines Unternehmen aufbauen, weil normalerweise macht man Marketingkampagnen bei Coca-Cola im Brandmanagement. Und hier ging es wirklich darum, ein neues Produkt zu entwickeln, eine Proposition darauf zu entwickeln, Packaging, Produktformulierung. Und das Projekt hieß Coca-Cola Signature Mixer und das war in dem ganzen Rahmen, wo alle in die Bars gerannt sind und keinen Gin Tonic mehr bestellt haben, sondern gesagt haben, ich hätte gerne einen Gin, der so und so ist und aus der Region kommt und die Noten hat. Und das Tonic, das muss ein Fever Tree oder ein Schweppes 1886 sein. Also so zu der Zeit war die Idee zu sagen, können wir nicht Coca-Cola premiumisieren? also ein On-Top-Level draufsetzen, zum Mischen mit dunklen Spirituosen, dass das besser funktioniert. Und das durfte ich machen. Wir haben Barkeeper eingeladen in London in der Bar, waren 3 Tage, 3 Nächte da. Aus Atlanta war das Team da mit Sirup, also mit der heiligen Formel. Und dann haben wir 3 Tage, 3 Nächte gemischt und am Ende stand ein Produkt, eine eigene Flasche. Und für mich die Erkenntnis, das ist das, was ich machen möchte. Ich möchte eigenständig von A bis Z Dinge machen. Und bei Coca-Cola war das dann noch ein Level weiter, weil man gedacht hat, ich habe irgendwie Ahnung von Alkohol, was natürlich nicht stimmt. Ich war Profifußballer, ich habe mit 18 mein erstes Bier getrunken, glaube ich. Und durch Signature Mixer hatte ich aber eine Stellung in dem Gesamtkonzern, dass ich Ahnung von Alkohol habe. Und dann durfte ich den ersten Alkohol weltweit in dem Team global entwickeln, mit einführen. Es war ein Hard Seltzer. Vielleicht kennen einige von euch White Claw aus den USA. Und das habe ich dann gemacht. Und danach war für mich so ein Stück weit das Thema ausgelesen, weil ich wollte nicht politisch weiter hochkommen, sondern ich habe gemerkt, so, das macht mir Spaß. Und dann bin ich rausgegangen und habe mit 2 Ex-Kollegen von mir Funk gegründet, eine Premium-Sirup-Marke, also SodaStream etc., ne, Wasseraufbereitung und dann das Ganze mit einem Sirup geschmacklich auffrischen. Und ich glaube, es hätten wir besser in Österreich gemacht, weil ihr eine ganz andere Wertschätzung dafür habt. In Deutschland ist Sirup ehrlicherweise ein Thema, was, da kann ich Geld sparen. Und wir kamen aber aus Corona raus und alle haben sich zu Hause gemütlich gemacht und haben irgendwie Premiumisierung zu Hause erleben wollen. Das war die Strategie. Das hat für Marken wie SodaStream Bio, die Premium-Marke von SodaStream, nicht richtig funktioniert. Coca-Cola hat Sirup auf den Markt gebracht, die gibt's auch nicht mehr. Wir haben da sehr viel investiert. Ich habe da super viel im Entrepreneurship gelernt. Wir haben Investoren reingeholt etc. Das war eine gute Zeit, aber am Ende haben wir das nicht geschafft, wirklich auf die Straße zu bekommen und haben Frank nach 3 Jahren abgewickelt, was so der nächste Bruch für mich war. Aber ich habe vorhin gesagt, ich war immer so parallel aufgestellt. Ich habe die Funk-Rolle zu 50% gemacht und habe parallel das große Glück gehabt, eine Rösterei aufzumachen, Alrighty Care Trade Coffee. Und ja, ich glaube, darüber können wir dann jetzt noch ein bisschen mehr erzählen, weil das ist eigentlich der Fokus von dem, was ich mache.
Alles klar, wunderbar. Ich wollte gerade sagen, du lebst den Traum eines über 30-Jährigen, wo, glaube ich, spätestens da die Siebträgermaschine das erste Mal in den Instagram Reels zur Verfügung gestellt wird und man sich zum Selektieren beginnt, welches denn am besten passt, welche zum Rennrad dazu passt und dergleichen. Du hast den Traum verwirklicht, also du verkaufst tatsächlich Kaffee auch selbst. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wir sind in Österreich, wir sind ja mit Kaffeekultur gesegnet, würde ich fast sagen. Wie hebt man sich in so einem, ich sage es mal, extrem dichten Markt? Es gibt ja auch bei allen möglichen Einzelhandelsgeschäften verschiedenste Tee-Brands, es gibt Spezialitäten-Cafés, es gibt normale Cafés, ich weiß es gar nicht mehr, wie ich die einklassifizieren soll. Wie habt ihr euch da positioniert, dass du gesagt hast, okay, in der Nische gibt es entweder noch nichts oder es gibt Leute, die machen es nicht richtig. Wie war da so euer Ansatz?
Ich würde dir kurz sagen, wie es da überhaupt zu gekommen ist, weil ich glaube, das ist wichtig, um zu verstehen, wie wir uns differenzieren. Aber um deine Frage konkret direkt zu beantworten, ich glaube, wir sind nicht rangegangen und haben gesagt, wie machen wir was anders als andere, sondern das Set an Leuten, mit dem ich das gemacht habe, und da erkläre ich gleich ein bisschen mehr zu. Für uns war die Maxime, wir wollen Sachen für uns aus unserer Perspektive gut machen. Das ist eigentlich unsere Antriebsfeder. Und was ihr vielleicht gleich noch häufiger hören werdet von mir, ich mag so dieses gute Sachen, die gut gemacht sind. Und gut kann man auch für sehr gut oder sehr, sehr gut stehen. Aber es geht eigentlich darum, dass es nicht nur um eine Top-Produktqualität geht, sondern auch die Art und Weise, wie Dinge gemacht sind. Mhm. Und da meine ich zum einen das Craftsmanship, ja, also das vielleicht das Gegenteil dazu ist, Amazon-Produkte, die aus China kommen und bei Amazon im Lager sind und keiner hat sie jemals gesehen. So. Für mich und für uns war wichtig, dass wir was Handwerkliches auch machen und dass es fühlbar, spürbar ist. Und das ist so für mich dieses gute Dinge, die gut gemacht sind. Und da komme ich direkt zu meinen Mitgründern, weil ich für mich habe definitiv mal gesagt, so, ach, wenn das alles bei Coke nichts wird, dann mache ich einfach einen Kaffee auf. Weil ich das mag, dieses man sitzt da und Leute haben eine gute Zeit. Und ich sehe das und die haben eine gute Zeit, weil wir das irgendwann aufgebaut haben. Das ist, was mich unglaublich antreibt. Auch wenn ich nicht jeden Tag im Café bin bei uns oder im Büro, wo das eins ist. Aber trotzdem weiß ich das vielleicht dadurch, dass ich pendle, noch viel mehr zu schätzen. So. Also ich hätte das selber nie gemacht. Ich hätte das immer nur im Team gemacht. Und manchmal fliegen ja so Sachen auf einen zu. Und ich hatte die Möglichkeit, mit zwei ehemaligen Dallmayr-Managern, die aus dem Management-Level von Dallmayr kommen, das ist zum einen Volker Meyer-Lücke und Daniel Rizzotti, das Unternehmen zu gründen. Und am Ende hat Volker mich mit der Art und Weise überzeugt, wie er das Ganze sieht. Also eine nachhaltig aufgestellte Rösterei zu machen. Heute würde man vielleicht sagen, purpose-driven. Also das Gutgemachte. Und was heißt das? Wie wir an die Sache rangehen, ist, wir sagen, wir machen ausschließlich Spezialitäten-Kaffeequalität, nennen Specialty-Coffee, nennen es Cupping-Score über einem bestimmten Level. Es ist aber eine Top-Rohkaffee-Ausgangsqualität. Wir, kann ich gleich noch was zu sagen, weil deine Frage war ja, wie unterscheiden wir uns? Sage ich gleich noch was dazu. Wir rösten ein bisschen dunkler, weil wir glauben, es ist mehr mainstreamig. Wenn ich mit dem Hardcore-Kern im Specialty spreche, rösten die ja sehr, sehr hell, nordisch, blond. Das machen wir nicht, wir rösten ein bisschen dunkler. Aber das ist die untere Ebene der Pyramide, Spezialitätenkaffee als Ausgangsqualität. Wir beziehen ihn nachhaltig und fair. Das heißt, wir haben Partner vor Ort in den Kaffee-Ursprüngen, wo es immer auch integrativ ein Projekt gibt. Das kann sowas sein, wie das den FarmerInnen vor Ort beigebracht wird, ihre Kaffeepflanzen runterzuschneiden am Ende der Saison, um in den Jahren danach mehr Ertrag zu haben. Hört sich für uns vielleicht einfach an, aber je nachdem, wo ich bin, wenn ich nicht in Brasilien bin, wo Pflückroboter voll automatisiert fahren, sondern vielleicht in Äthiopien bin, wo wir einen großen Fokus drauf legen, dann ist das ein wichtiger Teil, vor Ort Weiterbildung zu betreiben. Oder frauengeführte Farmen, wo wir über unsere Partner Education betreiben im BWL-Bereich, um das Führen der Farm effizienter zu machen. Das ist nachhaltig und fair. Wir zahlen faire Preise. Wir verhandeln die Preise nicht. Volker, der 30 Jahre im Kaffee war und Kaffee gehandelt hat und bis zu 2000 Tassen Kaffee gekappt hat am Tag, kann einschätzen, ob Qualität und Preis zusammenpassen. Und wenn das passt, dann bezahlen wir auch den Preis, der gefordert ist, um einen fairen Preis zu zahlen. Das ist nachhaltig und fair über Specialty Coffee. Und darüber kommt was glaube ich, auch nur wir machen so im Markt. Wir beziehen ausschließlich von Underdogs. Underdogs der Kaffeeindustrie. Wer ist das? Underdogs sind für uns diejenigen, die so ein Stück weit vielleicht weniger Chancen haben, die weniger gesehen werden und wo vor allen Dingen die Probleme im Kaffee sind. Das ist Female Farmers. Warum? Weil gerade in so einer Männerdomäne wie dem Kaffee ist es wichtig, dass wir auch hier das Gender Gap versuchen zu schließen. Über 50% unseres Rohkaffees ist von female geführten Farmen. Dann sind das die nächste Generation. Young Guns heißen die bei uns, weil der Durchschnittsfarmer so 55 ist. Uns fehlt oft der Anreiz, die Farm zu übernehmen. Deshalb haben wir gesagt, wenn es diese Farm gibt, dann fördern wir die. Das sind aktuell 25% unseres Rohkaffees. Und dann African Farmers. Warum? Weil aufgrund der gesamten europäischen Richtlinien zu Dokumentation, Deforestation, Lieferketten, Sorgfalt, Pflichten, Gesetz, das kann auch nur jemand, der Deutsch spricht, erfinden. Das sind alles Themen, die das Ganze schwieriger machen. Und hochindustrialisierte Länder wie Brasilien haben da weniger ein Problem mit. Kleinere, vor allem afrikanische Länder, Äthiopien, wo das Ganze noch sehr viel handwerklicher abläuft, da wird es schwierig und deshalb ziehen sich auch einige große Händler zurück und wir haben gesagt, da wollen wir das unterstützen. Also zusammengefasst, Underdogs heißt Female, Next Generation oder African. Eins von allen dreien. Es kann aber auch eine frauengeführte Farm aus Afrika in der nächsten Generation sein. Das ist das, was uns auszeichnet als Pyramide, produktseitig und wie wir Sachen machen. Und vielleicht, wenn ich das noch ergänzen kann, wir arbeiten mit Dr. Jane Goodall zusammen, Umweltaktivistin. Sie reist mit 91 Jahren Dauertage im Jahr um die Welt, um ihre Botschaft zu platzieren. Sie ist für uns Schirmherrin für die Care-Trade-Philosophie, wie wir das, was ich gerade beschrieben habe, nennen. Und wir arbeiten mit Menschen für Menschen zusammen und haben in Äthiopien eine eine 300 Hektar große Brachfläche, die wir bewalden, um unseren CO2-Fußabdruck auszugleichen. Damit hausieren wir nicht so, weil das von der Berechnung mal so ein bisschen schwierig ist, aber wir machen das, wir tun das und kompensieren damit unseren CO2-Fußabdruck. Das ist im groben Ganzen das, was wir machen und wie wir es machen.
Ich wollte nämlich gerade sagen, prinzipiell so das Kaffee mit der eigenen Röstung etc. ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so das Alleinstellungsmerkmal, wenn ich es richtig sehe, weil es gibt sehr viele Spezialitäten-Kaffees, wahrscheinlich beziehen eh einige von euch den Kaffee tatsächlich, aber das ist, glaube ich, gar nicht mehr so der große USP, den man ausspielen kann mit, hey, ihr könnt unseren Kaffee auch sogar bei uns verkosten, so mehr oder weniger, sondern ich glaube, was ich jetzt von dir viel rausgehört habe, ist das, wie ihr den Kaffee denkt, mehr oder weniger, also mit eurer Mission dahinter etc., dass die Leute da ein bisschen mehr kaufen, als ist ja auch eigentlich ein sehr emotionales Produkt. Das ist ein Kaffeehaus, gehe ich auch, dass ich entweder so ein Safe Space für mich habe und dann wird es wahrscheinlich auch wichtig sein, dass die Lieferkette hinten raus einen ähnlichen Safe Space bekommt. Ja. Oder würdest du sagen, ist ein Kaffeehaus jetzt noch der, oder eine eigene Rösterei, ist es das überhaupt noch? Könnte man sich mit dem jetzt noch überhaupt noch bei so viel Mitbewerb aktiv durchsetzen?
Ich glaube, es kommt darauf an, wie du da drauf schaust. Ich denke so, je nachdem, mit was du uns vergleichst, gibt es Unterschiede, wo wir gleich oder wo wir anders sind. Also wenn du uns mit den klassischen Specialty-Coffee-Brands vergleichst, dann würde ich sagen, ja, wir haben den Ansatz oder den Versuch, dass wir aus der Markenrichtung, dass wir da aus diesem Specialty-Bereich kommen. Mit O'Reilly Caretrade, glaube ich, haben wir Anmutung von den typischen Specialty-Brands. Den Craft-Aspekt, Rohkaffee-Qualität, die Liebe zum Produkt, Expertise, was Rohkaffee und Qualitäten betrifft. Ich glaube, da kommen wir aus dieser Specialty-Coffee-Ecke. Ich glaube, wir haben einen leicht anderen Fokus, weil wir sind nicht so nischig nerdig, weil wir versuchen, das eher auf die breite Masse zu beziehen. Und unsere Mission ist so die Demokratisierung von Specialty-Coffee. Mhm. Und deshalb haben wir dann am Ende, da kommen wir sicherlich gleich drauf, auch einen sehr breiten Vertriebsweg. Da kann ich gleich noch mal was zu sagen. Sprechen
wir gleich zu dir. Wie schaut es mit Multichannel-Ansätzen generell für dich aus? Also verkauft ihr nur online, gibt es euch offline? Wie verkauft man Kaffee? In deiner Sicht, also ich habe sicher viele Kontaktpunkte, wo ich Kaffee gekauft habe in meinem Leben, aber wie ist so eure Vertriebsstrategie da hinten raus?
Also um das abzuschließen, so die Specialty Coffee Brands machen ja dann klassisch regional aus ihrem Kaffee heraus und im LEH vielleicht Onkelkopfplatzierung beim lokalen Handel. Und was wir gesagt haben, ist, dass das super ist und wir auch unsere Rösterei brauchen für dass man unsere Seele erleben kann, dass man merkt, was machen wir da und dass es ein Grounding hat, das Ganze. Das haben wir im Werksviertel in München. Das ist eine sehr nachhaltige Region, die gerade aufgebaut wird. Da gehen 7000 Leute rein und raus, arbeiten da und man versucht da so einen nachhaltigen Spiegel der Gesellschaft aufzubauen. Das ist unsere Rösterei. Aber um eben das Thema in die Breite zu bringen, haben wir ein Multi-Channel. Approach. Das heißt, über unsere Rösterei, das heißt, wir beliefern Systemgastronomie wie Dean & David, die auch bei euch in Österreich sind, wie Feinkost Käfer aus München, wie die Blockhausgruppe aus Hamburg, die beliefern wir. Und dann haben wir klassisch Horeca-Kanäle. Ich weiß nicht, ist auf jeden Fall mal eine Reise wert zum Bergson in München, Kulturort, guckt euch das mal an. Das sind so Partner, die wir lieben, weil die den gleichen Anspruch haben wie wir. Da sind wir in Cafés unterwegs. Wir machen Hotellerie, wir machen Office-Kunden. Ich glaube, das ist was einige Spezialitätenröster auch machen. Aber wir beliefern von Kreativagenturen in Hamburg, Blink Not bis München, Raisono, und aber auch DAX-Konzerne wie Wacker Chemie. Und da haben wir neben dem reinen Kaffeegeschäft, machen wir auch Maschinengeschäft. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was sehr wichtig ist, um breit aufgestellt zu sein. Was haben wir noch? Systemgastronomie hatte ich gerade erwähnt. Wir haben LEH ausgewählt, also auch regional Gondelkopf, was ich gerade gesagt habe. Wir haben Drogeriemärkte, Rossmann und Müller, was für uns natürlich auch ein Verbreitungsmedium ist, um wirklich die breite Masse zu erreichen. Das sind so Kanäle, die wir machen. Und jetzt heißt das Ganze ja hier E-Commerce-Podcast. Und vielleicht fragen sich die Hörer schon, wann kommt das Thema? Wir machen auch E-Commerce, aber ich glaube, das ist interessant, weil wir das rein organisch machen und Themen ausprobieren. Kann ich gleich mehr zu sagen, aber es ist für uns nicht das große Paid-Game, um ehrlich zu sein.
Vielleicht auch gerade da gleich anschließend. Eigenen Online-Shop gibt's ja, was ich gesehen habe, beziehungsweise was mich auch sehr interessiert, weil so, ich sage jetzt mal, im Zuge des Jahres auch sehr so dieser Marktplatz-Trend aufgekommen ist. Greift sie so Online-Marktplätze wie Amazon oder Lebensmittelmarktplätze? Ich glaube, in Deutschland habt ihr ja nochmal eine Handvoll mehr Marktplätze, als wir das in Österreich haben. Wir ziehen da immer tempotechnisch ein bisschen langsamer nach. Nehmt ihr das mit auf oder seid ihr für reichweitentechnisch schon, ich sage jetzt mal, so gut servisiert, dass ihr sagt, kann man machen, muss man nicht?
Kann man machen, muss man nicht. Amazon haben wir uns angeguckt. Um ganz ehrlich zu sein, mit den Margen, die wir haben, kann ich Amazon nicht gewinnbringend aktivieren. Ja. Wir machen ein, zwei Online-Marktplätze, wo wir organisch drauf sind, aber keine Paid-Unterstützung machen, weil auch da funktioniert unser Modell nicht. Gut gemacht heißt auch dementsprechend Produktionskosten über die Lieferkette. Und da haben wir nicht die Marge, weil auf der einen Seite wollen wir demokratisieren und nicht übermäßige Preise im Endkonsumentengeschäft nehmen. Und mit den Margen, die wir haben, funktioniert Amazon nicht.
Mhm. Und wie waren so eure Learnings mit dem eigenen Online-Shop? Also du hast gesagt, das ist jetzt für euch nicht das große Paid-Game. Wie geht's ihr dann strategisch so an die Sache ran? Braucht's den Online-Shop dann überhaupt per se bei so einem physischen, unter Anführungszeichen, Produkt?
Auf jeden Fall, weil wir über die ganzen Kanäle, die wir bedienen, natürlich auch Markenbekanntheit aufbauen und wir immer wieder einen Hub brauchen, wo wir die Leute auffangen, wenn sie uns nicht im Drogeriemarkt kaufen können, bei uns in der Rösterei sind. Und das ist für mich online. Und das heißt jetzt nicht, dass wir keinen E-Commerce machen. Ne? Also wir machen E-Mail-Marketing, wir gucken, dass wir Touchpoints schaffen, über die wir Leute zu uns in den Online-Shop bringen, sei es PR, sei es Event. Wir haben ein starkes Community-Game, wir haben Running-Clubs, Fahrradteams, die wir unterstützen. Also da schaffen wir überall Touchpoints, die auf den Online-Shop linken. Was wir dann machen ist, wir machen sehr ausgewählt Nischenbereiche, weil ich daran glaube, dass Kaffee ist in dem Sinne zwar ein Problemlöser für uns alle, um wach zu werden morgens, ja, etc., aber ich glaube, die Lösung ist omnipräsent, ja, in allen Qualitätsstufen. Um ein wirkliches E-Commerce-Game hinzukriegen, brauche ich was viel mehr differenziert, was viel relevanter in dem Moment ist und was eine hohe Marge hat.
Ja. Also, ja. Du hast mich übrigens selbst schon bei Run Club und Fahrradtruppen mehr oder weniger schon erwischt. Ich glaube, ich entspreche gerade leider ganz genau eurer Zielgruppe.
Ja, das ist super.
Also, ich soll mich später schon bestellen. Aber mega cooler Ansatz. Vielleicht auch vorhin kurz auf das Thema Einzelhandel, was du angesprochen hast. Ihr seid ja jetzt schon bei Rossmann und Co. vertreten. Ich habe mit vielen immer das Gespräch gehabt, die sagen, ja, ich möchte später mal in den Einzelhandel und ich möchte dies und ich möchte das. Und meistens scheitert es dann noch ganz viel an den Ressourcen. Also wenn dann wirklich mal die großen Einzelhandelsketten, ich sage jetzt mal, große Mengen abfragen, kann man das nicht liefern. Hast du vielleicht Learnings aus dem Einzelhandel, die du teilen kannst oder teilen möchtest oder aus der Hotellerie etc., wo du sagst, okay, da sollte sich eine Brand vielleicht davor drauf einstellen, bevor man die großen Träume äußert, da seine Unmengen Umsatz zu machen, wenn es vielleicht hinten raus gar nicht von der Kapazität abbildbar ist?
Ich glaube, es ist teuer und darauf muss man sich einstellen. Und teuer im Sinne von Ressourcen, um das Ganze wirklich sauber aufzubauen. Mhm. Und ich glaube, man muss sich gut überlegen, ob man wie man den Handel dann angeht. Und das ist jetzt gar kein Thema für Kaffee, sondern ist einfach ein generelles Thema. Das sehe ich bei anderen Unternehmern, mit denen ich eng im Austausch bin, die überlegen, ob sie in den Handel gehen oder nicht. Das habe ich bei Frank gesehen. Es geht darum, habe ich die Ressourcen, habe ich die Marketing-Power, die Markenbekanntheit, um wirklich ein dauerhaftes Game im Handel zu spielen. Und, ne, wenn ich mir angucke, was es kostet, nicht zentral belieferte Handelsketten zu beliefern, sondern wirklich die Einzelbeatmung von Stores. Da muss ich meine Sachen richtig im Griff haben. Und da brauche ich im besten Fall Produkte, die ich sogar verschicken kann, Displays, die ich verschicken kann, die optimiert da drauf sind. Und da ist Kaffee halt ein schweres Produkt. Das ist schwierig und darauf muss man sich einstellen. Und ich weiß nicht, wenn das Endgame ist oder die Zielsetzung für viele einfach im Einzelhandel national vertreten zu sein, dann glaube ich, ist das ein langwieriger Weg dahin und wirkliche Pionierarbeit für eine Marke. Und es sollte gut durchdacht sein, weil das kann einem auch tatsächlich das Genick brechen.
Ich glaube, viele, wie du gerade gesagt hast, so, ich glaube, viele haben auch einfach den Wunsch, wenn sie selbst was gründen, dass wenn ich einmal, zweimal um die Ecke gehe, ins nächste Einzelhandelsgeschäft reingehe und sage, schau, da stehen meine Produkte, mehr oder weniger. Aber viele sehen den Pain, der da mitkommt, gar nicht. Eben, wie du gesagt hast, es kann teuer sein, weil überhaupt da mal die Mengen liefern zu können, dann unterschiedliche Zeitintervalle einzuhalten. Manche Geschäfte gehen besser, manche gehen schlechter. Und dann noch abrufbereit zu sein, wenn es heißt, schick mal 500.000 Stück und du hast 20 Stück auf Lager, dann scheppert's, würde man sagen, in Österreich. Ja. Hast du vielleicht, wenn wir schon auch so bei der Learning-Ebene sind, irgendwie so Learnings aus dem E-Commerce, die du gerne früher gewusst hättest, hast du da so zurückblickend so zwei, drei Stolpersteine gehabt oder Ähnliches, wo du sagst, hätte besser gehen können oder da habe ich viel gelernt?
Ich glaube, früher ist das richtige Wort, weil so 10 Jahre früher angefangen zu haben damit, mit den Kacks und Roas von damals. Ich glaube, das wäre das beste Learning, das halt einfach früher gestartet zu haben. Wir haben auch Sachen ausprobiert, wie funktionieren Ads für uns, die einfach unsere generelle Proposition kommunizieren. Und das war das so ein bisschen, was ich vorhin versucht habe zu erklären, dass Kaffee halt omnipräsent ist. Auch Specialty Coffee ist omnipräsent. Und Plattformen, die speziell für Specialty Coffee gebaut worden sind und da Paid Social gemacht worden ist, da gibt es ein, zwei, das hat auch nicht so funktioniert, weil ich nicht so differenzierend sein kann und die Lösung omnipräsent ist und auch die Lösung in unterschiedlichen Preisstufen einfach omnipräsent ist. Das haben wir ausprobiert und das hätte ich vielleicht gerne vorher gewusst. Ich habe das immer vermutet, aber man will es ja dann trotzdem ausprobieren und das war auch gut so. Was wir für uns rausgefunden haben, ist, auch wenn ich mit Specialty Coffee vielleicht was habe, wo es halt sehr, sehr viele Lösungen für gibt, suchen wir Nischenthemen, die wir in dem Specialty Coffee Bereich belegen können oder für uns belegen können, um einfach in einer Nische Relevanz zu haben. Also was ist es zum Beispiel? Wir sind ja in München ansässig, jetzt gibt es die Wiesen und was wir machen ist, wir haben einen kleinen, wir nennen das Maßpresso, das ist ein kleiner Maßkrug und den haben wir genommen, um Bundles zu kreieren und das machen wir ausgewählt vor der Wiesen mit Paid Social in München. Und unser Hauptgesellschafter ist Manuel Neuer, also mein Chef quasi.
Mal mal erwähnen.
Und Manu nutzen wir da auch. Ja. Also Manu steht sonst hinter der Marke, also im wahrsten Sinne des Wortes, hinter der Marke. aber er ist nicht das Gesicht nach vorne. Aber in so Momenten nutzen wir ihn auch und machen dann den Wiesenroast mit der Maßpresso im Bundle. Und das funktioniert für uns ganz gut, weil es eine höhere Relevanz hat in einem nischigeren Umfeld. Und das funktioniert dann auch Roas-seitig, Kack-seitig, so dass man das machen kann, dass wir Neukunden darüber gewinnen können. Ein anderes Thema ist Decaf, entkoffeinierter Kaffee, jahrelang irgendwie so kein gutes Image. Es gibt mehrere Spezialitätenröster, die echt super gute Decafs haben. Wir haben einen, wo wir die Entkoffinierung auf natürliche Weise machen, im Kaffee-Ursprung in Kolumbien auf einer frauengeführten Farm. Und auch den versuche ich in bestimmten Nischen auf Social Paid Ads technisch zu bewerben. Und das funktioniert für uns ganz gut.
Also das erste war früher dran sein, gerne auch mal vielleicht sich einen Trend anzuschauen, wenn er aktuell ist. Also ich glaube, wir haben jetzt zum Beispiel auch schon lange das KI-Thema als Trendthema und vielleicht sollte man sich dann auch mal anschauen, was da auf sich hat. Ich glaube, E-Commerce war sogar noch vor meiner beruflichen Jahreszeit sozusagen, wo ich ins Berufsleben eingestiegen bin, gab es das Thema wahrscheinlich auch schon, wer sich da früh drauf gesetzt hat, der hat einfach wahrscheinlich langfristig jetzt eine große Agentur hochgezogen oder eine super Brand aufgezogen. Und das zweite war, du hast zwar ein sehr breites Thema mit Kaffee, kannst dir aber einzelne Painpoints oder einzelne Nischen rausnehmen, wahrscheinlich Hebammen oder dergleichen wird wahrscheinlich auch eine super Nische sein mit Decaf und dergleichen, die da zu bespielen oder das mit der Wiesn finde ich komplett leibend, also dass man da kleine Maßkrüge macht. Ich weiß zwar nicht, ob ich auf der Wiesn einen Espresso trinken würde, weil aber das ist wahrscheinlich ein anderes Thema.
Wir sind in Café Therese gehen, das größte Kaffeezelt auf der Wiesn und da gibt es den Maßkrug.
Ich war einmal dort und da kann ich mich leider nicht mehr so viel dran erinnern, wo ich da in welchem Zelt gelandet bin. Aber ich glaube, das war wahrscheinlich auch Ziel des Abends, muss ich zugeben, zu vergessen, wo man da war. Vielleicht frage auch an dich, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten?
Unterschiedlich. Ich trinke morgens den klassischen Cappuccino aus der Siebträger und nachmittags so ein, zwei Espresso und wenn es dann später wird, tatsächlich auch ein Decaf. Haben wir zwei Mühlen zu Hause und genau.
Ja. Sehr cool.
So, Thomas, ich muss das Fenster ja auch mal. Du hast mich gebeten, es zuzulassen wegen dem Sound, aber hier wird es gerade warm im Dachgeschoss.
Alles gut. Dachte, darf man alles machen. Ja, wenn man davon einen Kaffee getrunken hat, dann heizt schon ganz gut ein. Das war vorhin auch schon angesprochen für dich, was so einer der Quintessenzen, auch dein Team, das sich so zu deinem, ich sage jetzt mal, Brand-Erfolg geführt hat. Gab es sonst noch irgendwelche Erfolgsfaktoren, wo du gesagt hast, okay, das hat uns wirklich guten Schub gegeben, dass man da entsprechend vorankommen ist und halt den Erfolg zu verzeichnen hat, den ihr jetzt hinter euch habt schon?
Ich glaube, das eine sind tatsächlich sehr, sehr gute Partnerschaften mit den Systemgastronomiekunden, die wir genannt haben, weil dadurch bauen wir halt on top zu dem reinen Specialty-Game einfach eine nationale Relevanz auf und natürlich auch eine gewisse Menge. Und ich glaube, das ist ein großer Punkt. Und der andere ist, ich glaube, dass wir es geschafft haben, zwei Sachen zu kombinieren oder wir kommen immer weiter dahin, diese beiden Sachen zu kombinieren. Und das ist, was ich ganz am Anfang so ein bisschen angerissen habe, das, was Specialty Coffee einem gibt, zu kombinieren mit dem, was große Industrieplayer können. Und das vornehmlich natürlich mit dem Background von meinen beiden Mitgründern, die bei Dahlmeier gearbeitet haben, aber auch das, was vielleicht meine Geschäftsführerkollegin Caroline mitbringt und ich von Coca-Cola, da einfach so eine gewisse Skalierungsfähigkeit zu haben. Und viele Specialty-Brands wollen das ja auch gar nicht. Es ist Teil der Strategie, nischig, nerdig, klein, regional zu sein. Und das ist super und ich liebe das. Und da bin ich auch immer mal wieder in Specialty-Cafés. Und wir sehen die eher als Mitstreiter, Specialty-Coffee zu demokratisieren. Aber wir haben den Willen, das Netzwerk und die Expertise, glaube ich, auch zu skalieren und genauso größere Kunden zu bedienen. Und das ist für uns, glaube ich, der Game-Changer, genauso wie mit Volker und Daniel zwei Experten zu haben. Und Volker zum Beispiel berät auch andere Röster, weil er über 30 Jahre Kaffee gehandelt hat und Produkte konfiguriert hat. Also die Mischung aus dem betriebswirtschaftlichen an der Börse Rohkaffee handeln und auf der anderen Seite halt wirklich das Verkosten, das Geschmackliche. Und daraus die Kombination ist extrem gut für uns als Beratung für andere Röster, die vielleicht eher aus dem Marketing kommen, die vielleicht das seit 3, 4, 5, 6 Jahren erst machen. Und da haben wir Partner, mit denen wir das zusammen machen, die dankbar sind und was für uns ein super Austausch ist, auch in der Szene geerdet zu sein.
Das ist gesagt 5, 6 Jahre eurer Partner etc. Wie lange gibt es euch schon oder wie lange sitzt ihr schon am Markt?
Wir sind seit 3 Jahren am Markt.
3 Jahren, eben. Das wollte ich auch gerade noch hervorbringen, dass man nicht unterschätzen darf, in welcher Zeit ihr das aufgezogen habt. Und jetzt vielleicht auch eine Gegenfrage zu dem Team, das du jetzt schon hervorgehoben hast. Würdest du glauben, dass man eine neue Brand tatsächlich auch alleine aufziehen könnte? Also, oder hast du das Gefühl, dass es immer eine gewisse Heterogenität braucht im Team? Ich meine, du als Profifußballer, so wie wenn ich jetzt sagen würde, kannst du auch alleine Profi werden, aber ich glaube, es muss immer wer am Feld stehen, sonst kann man das Tor nicht schießen oder das Spiel nicht spielen. Glaubst du, gilt das für einen unternehmerischen Kontext auch?
Ich glaube, es kommt total auf die Person an. Ich hätte mir niemals vorstellen können, alleine zu gründen. Ich weiß nicht, ob das geprägt ist durch so ein bisschen, ich habe von Plan B gesprochen, ne? So dieses von Sicherheitsdenken. Oder ob das aus dem Fußball so ein Teamcharakter ist. Weil ich glaube, ich bin jetzt auch nicht der Chef, der von oben nach unten arbeitet, sondern versucht tatsächlich immer auf Augenhöhe mit den Leuten zu agieren. Aber ich kenne auch Beispiele von Gründern, mit denen ich im Austausch bin, die ich unglaublich wertschätze für die Art und Weise, wie die das machen, dass sie alleine gegründet haben, dass sie alleine da sitzen und alleine Probleme lösen. Ich glaube, dann geht es immer um ein Mentorennetzwerk, um Leute, mit denen man sich austauschen kann. Aber für mich stand das nie zur Debatte. Beide Startups, Unternehmen, die ich gegründet habe, waren jeweils mit zwei beziehungsweise beim Kaffee auch mit drei weiteren. Ich hätte es mir nicht anders vorstellen können.
Ja, ganz witzig, weil es gibt, glaube ich, zwei Typus Mensch. Ich habe es zum Beispiel total gebraucht, mal eine Zeit lang den Namen raushängen zu lassen, 3 Jahre und alles auf Anschlag alleine zu machen. Okay. Für euch wiederum ganz anders, aber ich sehe es jetzt auch, bei mir sind es halt Mitarbeiter, Mentoren etc., die da ganz viel dazu beitragen, dass, ich sage jetzt mal, das Gesamtkonstrukt als Ganzes wächst. Aber ich finde es immer extrem schön zu sehen, wenn sich Leute gleich in einem Teamkonstrukt finden und das von Anfang an gut wegbauen, was jetzt nicht heißt, ich kriege zu wenig vom Kuchen ab und dergleichen, sondern man sieht so irgendwie die gemeinsame Mission dahinter, ich sage jetzt mal, der finanzielle Erfolg oder wirtschaftlicher Erfolg kommt hinten raus, dann nachträglich auch zugute, aber manchmal sehen es wahrscheinlich viele Leute verkehrt herum als erster mit, da müssen wir ja alles durch 4 teilen, aber man sieht gar nicht die vierfache Energie, die eigentlich da reingesteckt werden kann, wenn jeder für selbe Thema brennt.
Ja, krass, so habe ich nie darüber nachgedacht. Also erstmal Respekt, ne? Und gut, dass ich nichts anderes gesagt habe. Ne?
Also alle verrückt.
aber ja, ich denke immer eher, wenn je mehr gute Leute da sind, desto besser wird das.
Sehr.
Das ist einfach eine Typsache. Und ja. Um auf deine Frage konkret zu antworten, natürlich kann man das auch alleine machen, aber ich glaube, es ist einfach eine Typsache, wie man sich am wohlsten fühlt.
Na, sehr cool. Jetzt sind wir eh schon ein bisschen ins Philosophische abgedriftet. Ich würde sagen, da bleibe ich gleich. Du hast mir zuerst schon von deinem Wendepunkt so ein bisschen erzählt. Du warst viel unterwegs, du warst viel auf Reisen und dergleichen. Was glaubst du, hat die Zeit so mit dir tatsächlich gemacht? Also hast du eine andere Perspektive auf die Welt bekommen sozusagen? Oder was ist mit dir in dieser Reise passiert, dass du selber als Wendepunkt beschreiben würdest?
Du meinst meine komplette Karrierereise oder meinst du jetzt insbesondere Japan-Australien als...
Japan-Australien primär.
Ah, okay. Das ist ja schon 20 Jahre her, Thomas. aber es ist witzig, dass du das fragst, weil ich glaube tatsächlich, dass es einen Impact auf einen hat. Also natürlich kann ich das jedem nur empfehlen, eine Zeit im Ausland zu verbringen, auch jetzt mit meinen eigenen Kindern. Weiß nicht, ob ich denen das dann wegschicke. Ich glaube schon, dass das was macht mit einem, was Positives. Tatsächlich unterschiedliche Kulturen kennenlernen und auch wenn du das am Anfang so gesagt hast mit Österreich, Deutschland, ich glaube, wir liegen uns ja schon sehr, sehr nah. Japan war das schon nochmal was ganz, ganz anderes und Australien auch. Und ich glaube, die beiden oder das Größte, was ich aus dem jeweiligen Land mitgenommen habe, vielleicht geht es ein bisschen in die Stereotype, aber in Australien würde ich schon sagen, also ich habe so einen Perfektionisten-Gen und das ist nicht immer gut. Und da erinnere ich mich tatsächlich oft auch dran, einfach mal so 5 Grad lassen zu sein, so laid back. Das wird da gelebt und das versuche ich immer mal wieder mir auch zu sagen. Und in Japan.
Australien jetzt
prima. In Australien, ja.
Ja, jetzt ist sicher, aber Japan hätte ich jetzt vom Stereotyp her eher als Workaholic eingestuft, aber das kann man total
klischeehaft. Ja, ich meinte natürlich Australien. Nur in Japan, ich glaube, so eine Qualitätsverständnis zu haben, Das ist mir da total bewusst geworden. Da denke ich tatsächlich auch ganz oft irgendwie dran zurück. Allein wenn ich mir das Essen angucke, die Wertschätzung für gutes Essen, für gute Dinge ist einfach extrem hoch in Japan. Und so ein Stück weit auch aufeinander Acht geben. Ich weiß noch, wie heute, als ich aus Japan zurückgekommen bin und aus dem Flieger gestiegen bin, und man nimmt immer Rücksicht, man tritt so zurück. Also man passt auf, dass man sich nicht berührt. Wenn man sich vorstellt, man geht in so eine Bahn rein in Japan, wo gedrängelt und gedrängt wird, und da steht man so in der Bahn, das wird in Deutschland ja gar nicht funktionieren. Mhm. Und man lernt so ein Zurücknehmen und sich selber zurücknehmen. Ob das immer bleibt, lassen wir mal dahingestellt sein, aber es macht was in dem, so in dem Aufbau von Erfahrungen und Perspektiven auf Dinge. Ich glaube, das waren die beiden größten Sachen, die ich so mitgenommen habe. Und es ist einfach gut, unterschiedliche Kulturen kennenzulernen, nicht nur aus dem Urlaub, sondern wirklich mal vor Ort zu leben.
Also, weil du das mit dem Essen noch ansprichst in Japan, da habe ich auch von einem Kollegen gehört, ich war selber noch nicht in Japan, dass dieses Zwischendurchessen noch gar nicht gibt, dieses ich hau mir mal schnell irgendwann einen Snack rein am Weg zur Arbeit oder sowas, sondern da wird wirklich zu Tisch gesetzt und dann gespeist, so mehr oder weniger. Kann aber sein, dass das nur auf den einen,
zugedacht wird. Ich glaube, das stimmt, soweit ich das erinnere. Es gibt schon so On-the-Go-Sachen, die haben. Aber ich glaube, was du sagst, was dahinter steckt, ist einfach diese Respekt vorm Essen. Und ja, das auch wirklich ist cool. Als qualitativ hochwertig ist die Basis, und sich dafür Zeit nehmen, das ist definitiv so, ja.
Ja, sehr gut. Jetzt haben wir viel von Kaffee geredet. Kaffee ist bei mir ist gleich Frühstück. Mit wem würdest du gerne in deinem Leben mal frühstücken gehen, wenn du dir eine prominente oder nicht prominente Person aussuchen könntest?
Ich glaube, es gibt so eine Marke, die ich liebe, und ins Nachhaltigkeitsgame, und da sagen ja viele Patagonia, ne? Und
das ist mir jetzt auch eingefallen.
Für alle. Und ich hoffe, jetzt sage ich nichts Falsches, aber vielleicht eine Stufe drunter, was realistischer ist. Armed Angels ist ein Kölner Fashion-Label, ein Eco-Fashion-Label, und ich liebe die Klamotten, gute Dinge, gut gemacht. Und da vielleicht mit Martin Höfeler, CEO von und Gründer von Armed Angels. Ich glaube, das ist was jetzt nicht so in den Sternen hängt, was hier in Köln wäre. Ich glaube, das fände ich cool, weil die machen einfach Top-Sachen. Ich finde es richtig gut.
Sehr cool. Wir schicken ihm dann einfach den Podcast zu und sagen, wir haben da eine Anfrage an dich. Möchtest du bitte mit mir deinen Kaffee trinken gehen? Du hast auch mit über den Sebastian von vor 20 Jahren gesprochen. Wenn ihr euch jetzt beide im Café begegnen würdet, was würdest du dem Sebastian von damals mitgeben wollen? Trink mehr Kaffee.
Jetzt wird es ein bisschen deep so, aber ich glaube, es ist okay. Vielleicht so dieses entspann dich. Du bist doch nicht ertappt worden auf dem Weg. Was ich damit meine, ist so dieses, ich habe schon so Züge vom Imposter-Syndrom. Ne? Ich glaube, das ist bei Leuten, die super ehrgeizig sind und irgendwie was erreichen wollen, kommt das immer so ein Tacken mit. Und so nach der Uni hatte ich immer so dieses Gefühl, so, was kann ich denn hier eigentlich? Was ist mein Werkzeugkoffer, den ich da mitbekommen habe? Ja. Und auch nach der Profifußballerlaufbahn war schon halt so Scherben auf dem Boden. Was mache ich denn jetzt eigentlich? Oder keine Ahnung, ich hatte bei Coke einen Burnout. Wie komme ich da zurück? Oder bei Funk ist der Laden, hat nicht funktioniert. Und man fragt sich immer, oh Mist, wie mache ich denn das jetzt? Und vielleicht damals dann, wenn ich jetzt heute dahin gucke, wo ich heute stehe und was ich mache, bin ich schon sehr happy mit dem, was ich mache und wie wir es machen. Und da einfach so zu sagen, krass, da siehst du, das hat doch alles funktioniert und es hat dich keiner ertappt.
Das ist doch nicht so schlecht.
Ja, ich glaube, das würde ich mitgeben. Und ich glaube auch schon so, da habe ich Bock drauf. Das, glaube ich, würde mein jüngeres Ich sagen. Weil ich zufrieden bin mit dem, wo ich Stand heute bin, was Familie und Beruf betrifft.
Ausgezeichnet, kann man schöner nicht beenden. Ich finde es auch sehr witzig, ich glaube, ich hatte ähnliche Erfahrungen, sowohl nach der Schule als auch nach dem Studium, wo du dir denkst, wo du früher denkst, wie du die Ausbildung angefangen hast, dass du da rausgehst und dir wirft man Geld nach und Jobs nach und du bist der Heilige und du gehst raus und hast so dieses Dokument in der Hand und denkst dir so, cool, und was jetzt? So richtig kann ich irgendwie nichts, aber irgendwer wird schon brauchen, so mehr oder weniger. Ja. Und ich glaube, diese Zerstreuung oder diese Orientierungslosigkeit ist auch eigentlich auch ganz was Normales, überhaupt in einem jungen Alter nicht immer gleich zu wissen, wo man hin muss. Das einfach einen beruhigen, da geht es vielen so. Ja, mit diesen beruhigenden Worten, auch wenn der Kaffee meistens eher aufputscht, würde ich eher einen Decaf dann wahrscheinlich empfehlen und einen sanften Cappuccino mit Buch, um mit dieser wunderbaren Metapher in unsere letzte Frage zu gehen, wenn man sich jetzt denkt, der Sebastian, der hört sich ultra sympathisch an. Wie kommt man denn am besten mit dir in Kontakt?
Ich glaube, heutzutage ist es ja gar nicht so schwierig, ne? Also ich lese meine LinkedIn-Nachrichten, antworte dann nicht auf alles, aber ich lese sie und auf jeden Fall darüber. Du kannst gerne meine E-Mail-Adresse weitergeben, wenn es um den Kaffee geht. Also super gerne. Genau. Und ihr habt ja gehört, wir machen nicht so viel Social Paid Ads, ne? Also kommt den Shop auch so einfach vorbei und guck mal, wir haben gute Sachen, die gut gemacht sind.
Perfekt. Sebastian, dann bedanke ich mich recht herzlich für deine ultra wertvolle Zeit. Deine Kinder habe ich schon einmal gehört und ich glaube, der Papa ist jetzt dann auch bereit, wieder runterzugehen zu den Kindern und den Feierabend gemeinsam spielen zu verbringen. Sebastian, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und in diesem Sinne alles Liebe und danke fürs Zuhören. Bye bye.
Danke, es hat Spaß gemacht.
Ja, Cappuccino ist ausgetrunken und du bist am Ende der heutigen Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts mit dem wunderbaren Sebastian, der remote mit dabei war und wir haben ihm super gute Fragen stellen können, wie er so sein Business aufgebaut hat und vielleicht auch für dich ein bisschen der Motivationsschub, dass es nicht immer heißen muss, dass wenn ein Markt gut besetzt ist, dass man nicht mit einer neuen Brand oder mit einem vielleicht sogar schon bekannten Produkt frisch durchstarten kann. Dazu ist der E-Commerce Inspiration Podcast da und wenn du der Meinung bist, dass auch mehr Leute diesen Podcast hören sollten, würde ich dich natürlich dazu bitten, teil gerne die heutige Folge in deiner Familiengruppe, Freundesgruppe oder der alten Schulklasse, sind natürlich alle mit gerne gesehen und mit dabei. Und ich würde mich freuen, wenn du in 3 Wochen wieder mit dabei bist beim E-Commerce Inspiration Podcast. In diesem Sinne, alles Liebe und bye bye.